Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 464.
SWR 2 Nachrichten. 15 Uhr. Der Bundestag hat mit einer Feierstunde an die Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren erinnert. Die Schritte seien mühsam gewesen, sagte die erste Frauenministerin auf Bundesebene Süßmuth. Es habe hohe Barrieren gegeben. Die ehemalige Frauenministerin Bergmann verwies darauf, dass die Akteurinnen der Frauenbewegung in den Geschichtsbüchern immer noch nur spärlich erwähnt würden. Am 19. Januar 1919 konnten Frauen erstmals wählen und auch selbst gewählt werden bei der Wahl zur Weimarer Nationalversammlung. Die deutschen Kurorte Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen wollen in die Liste der UNESCO-Welterbestätten aufgenommen werden. Ein entsprechender gemeinsamer Antrag mit dem Titel »Die großen Kurorte Europas« soll in der kommenden Woche unterzeichnet werden. Das teilte das baden-württembergische Wirtschaftsministerium mit. An dem Antrag beteiligen sich auch Kurorte in anderen europäischen Ländern. Die Federführung hat Tschechien. Die Bewerbung soll Anfang Februar bei der Kulturorganisation der Vereinten Nationen in Paris eingereicht werden. Mit einer Entscheidung der UNESCO über den Antrag wird frühestens im Sommer 2020 gerechnet. 15.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Jeder von uns kennt es. Wir kaufen etwas und nach viel zu kurzer Zeit geht darin etwas kaputt. Meist nur eine Kleinigkeit. Das Produkt lässt sich nicht reparieren. Warum auch? Denn das Nachfolgemodell ist auch schon da. So hält man die Wegwerfgesellschaft am Laufen. Reporter Matthias Baxmann will reparieren. Er hat ein Druckerproblem, kommt aber nicht weiter. Da hat er eine Idee.
Anruf im Repair-Café des BUND. Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland.
Daniel Affelt, guten Tag.
Guten Tag, Herr Affelt. Hier ist Matthias Baxmann. Ich wollte fragen, ob ich mit meinem Drucker in Ihr Repair-Café kommen kann. Mir wird ein Fehler angezeigt, dass der Tintenauffangbehälter voll sei. Kennen Sie das Problem?
Ja. Das ist so ein automatisches Zählwerk in den Druckern, der dann nach einer bestimmten Anzahl an Ausdrucken sagt, mein Tintenauffangschwamm ist voll und jetzt funktioniere ich einfach nicht mehr. Denn das ist sozusagen so eine automatische Totlegung des gesamten Druckers, obwohl der eigentlich noch funktionieren würde.
Der Drucker liegt halb zerlegt vor mir, doch dieses Schwämmchen ist nicht zu finden. Scheint irgendwie verschweißt zu sein.
Selbst wenn Sie dieses Schwämmchen jetzt entleeren würden, heißt es nicht, dass das Zählwerk dann auch sagt, ja, ich funktioniere jetzt wieder.
Also mit anderen Worten, da ist was eingebaut, was dieses Teil außer Betrieb setzt, obwohl gar kein realer Fehler vorhanden sein muss.
Ganz genau. Der Weg wäre, man würde dieses Zählwerk resetten, wieder sozusagen auf Null setzen, was bei einigen Modellen geht. Man müsste sich da im Internet schlau machen. Aus Kundensicht ist es natürlich sehr ärgerlich, weil der Drucker eigentlich noch funktionieren würde.
Das Repair-Café des BUND findet alle 4 Wochen in einem Gemeindesaal statt. Jedes Mal kommen fast 30 Besucher mit ihren kaputten Geräten.
Es ist nur einfach so, dass sie ein kleines bisschen warten dürfen. Sie können ja gerne mal gucken gehen. Wir haben hinten die Techniker, die da am Arbeiten sind. Alles Ehrenamtliche. Wir sagen ja hier Hilfe zur Selbsthilfe.
Der Gemeinderaum hat sich in eine Werkstatt verwandelt. Auf den Tischen Lötkolben, Messgeräte, Werkzeug. Mechaniker beugen sich über zerlegte Geräte. Gemeinsam mit Ihrem Gast suchen Sie nach Fehlerquellen.
Ich bin Diplom-Ingenieur der Feinwerktechnik und des elektronischen Gerätebaus. Ich habe Spaß daran, so Dinge zu reparieren. Außerdem, in meinem anderen Job sitze ich den ganzen Tag vor dem Computer und tippe auf der Tastatur rum.
6 weitere Spezialisten sind mit Radios, Mixern und einem Staubsauger beschäftigt. Auf einem Tisch wird an einem zerlegten Flachbildschirm gelötet.
Manche kommen gleich an und sagen, sie haben schon zu Hause angefangen zu reparieren, sind irgendwo nicht weitergekommen. Manche möchten gerne, dass ihnen jemand über die Schulter schaut. Und die Reparateure sind natürlich sehr enthusiastisch und möchten dann gern machen. Ich sage deshalb den Leuten gern vorne, wenn sie selber machen wollen, sagen Sie es bitte den Reparateuren und dann können die auch anders darauf eingehen. Aber auf jeden Fall soll es hier nicht so ablaufen, hier, ich habe da was, ich trinke Kaffee, mach mal ganz, ich komme dann in einer halben Stunde wieder, sondern man sitzt daneben, man sieht, man begreift, was daran kaputt war, man versteht, das Innenleben des Gerätes und traut sich dann vielleicht beim nächsten Mal auch selber mal so ein Gehäuse aufzumachen. Viele, die auch als Gäste mal herkamen, vielleicht auch mehrfach, die haben sich dann qualifiziert dadurch und haben dann später auch mitgeholfen.
Das erste Repair-Café wurde unter diesem Namen vor etwa 10 Jahren in Amsterdam organisiert. Inzwischen haben sich die Initiativen zu einem internationalen Netzwerk zusammengeschlossen. 800 allein in Deutschland und knapp 70 davon in Baden-Württemberg.
Wir machen das ja hier nicht nur, um zu reparieren, sondern auch, um das Bewusstsein wieder den Leuten näher zu bringen, dass Reparatur eine Alternative zum Neukauf sein kann und dass man auch häufig mit sehr kleinen Mitteln und einfachen Sachen Dinge erhalten kann und reparieren kann. Das sind ja häufig kleinere Fehler. Wir haben ja hier keine großen Ersatzteile da und ich sage mal 60-70% der Geräte können wir ohne große Mittel jetzt hier reparieren. Bei Fernsehern ist es schon gehäuft, dass es am Netzteil die Kondensatoren sind, die kaputt sind, weil da werden einfach die ein paar Cent günstigeren gewählt, die dann eben nicht diese Lebensdauer aufweisen, wie welche, die ein wenig teurer wären. Und wir empfehlen dann natürlich immer, die etwas besseren einzubauen. Die kosten vielleicht ein paar Cent und dann geht das Gerät wieder. Aber in der Herstellung sparen Sie damit, wenn Sie halt die billigere Komponente einbauen, durch die große Masse an Geräten, die Sie da umsetzen, ist es für die wirtschaftlich und dann interessiert es einfach nicht. Ist ja immer der Punkt geplanter Obsoleszenz. Es fing ja schon relativ früh an, dass sich die Unternehmen Gedanken gemacht haben, was können sie machen, um die Lebensdauer zu begrenzen.
Ich leite in der Stiftung Warentest den Bereich Untersuchung und bin also für unsere Testarbeit verantwortlich.
Von Horst Brackemann möchte ich etwas über die Strategien von Herstellern erfahren, wie sie die Lebensdauer ihrer Produkte beschränken.
Es gibt auf jeden Fall eine ganze Reihe von Sachverhalten, die dazu führen, dass Produkte weniger lang verwendet werden, als das an sich möglich wäre. Und das sind natürlich, was man sich bei Obsoleszenz häufig vorstellt, das sind mechanische Schwachstellen. Das ist aber beileibe nicht alles. Es gibt Produkte, wo keine Ersatzteile vorgehalten werden, beziehungsweise der Austausch der Ersatzteile sehr schwer ist. Selbst bei höherwertigen Produkten, die grundsätzlich reparierbar sind, ist die Ersatzteilverfügbarkeit schon häufiger ein Problem. Aber selbst wenn Ersatzteile verfügbar sind, sind Reparaturen ja häufig überproportional teuer.
Viele kleinere Geräte kann man ja auseinanderbauen und die Bauteile auswechseln. Trotzdem gibt es auch bei Ihnen ein großes Missverhältnis zwischen Reparaturkosten und Neupreis.
Ich denke, das liegt ganz grundsätzlich daran, dass viele der Produkte, die wir heute konsumieren, in Ländern mit einem relativ niedrigen Lohnniveau hergestellt werden, also bei der Produktion, die Reparatur dann aber eben hier in Deutschland natürlich zu einem ganz anderen Lohnniveau stattfindet. Und solange diese Schere so weit auseinander ist, ist natürlich das Wegwerfen häufig günstiger als der Weiterbetrieb.
Es scheint, als hätten die Produzenten gar nicht nötig, bewusst Schwachstellen in ihre Geräte einzubauen. Allein die Kaskade von Werbung, Trends und Image macht scheinbar Altes überflüssig. Obsolet.
Ja, man kann schon sagen, das ist psychologische Obsoleszenz. Das ist ja letztlich ein Grundprinzip unserer Marktwirtschaft, dass sie auf Wachstum ausgelegt ist und dem Verbraucher suggeriert wird, er braucht immer wieder ein neues Produkt und damit natürlich die Wirtschaft letztlich am Laufen zu halten.
Mein Name ist Ben Hoffmann.
Franziska.
Ich bin Katharina.
Die drei sind Mitte 20.
Ich arbeite an Konsensbroschüren.
Ich gehöre auch zum Konsensteam.
Und wir sind im Büro der Initiative Murks. Nein, danke.
Wir haben vor, als Projekt eine so Art Konsum-Lehrstätte, Konsum-Akademie aufzubauen, wo man halt lernt, wie man richtig konsumiert, kauft.
Zum Beispiel, dass Konsum auch ohne Geld geht, auf Tauschmärkten, autark, wenn man was anbaut. Solche Gedanken beschäftigen uns hier sehr. Und dann entwickeln wir gerade Seminare und wollen das ein bisschen an die Bürger bringen.
Einfach informieren.
Im Nebenraum sitzt Stefan Schridde, der Organisator des Vereins.
Murks, nein, danke. Befasst sich ja auf allen Ebenen mit diesem Problem der geplanten Obsoleszenz. Wir klären darüber auf. Wir sind gerade dabei, das Thema Reparieren an die Schulen zu bringen. Ist besser als Werken, sage ich mal. Nicht? Man macht was alleine heile und versteht, wie Elektronik funktioniert. Auf murksneindanke.de kann jeder sein Erlebnis mit geplanter Obsoleszenz melden. Es wird öffentlich gemacht. Wir veröffentlichen Hersteller, Produkt, Kaufdatum, Schadensdatum, was ist passiert.
Sie hörten Weg damit oder Reparaturversuch? Ärger über die Kurzlebigkeit unserer Produkte von Matthias Baxmann. Heute Abend setzen wir das Thema fort in SWR 2 Tandem um 19.05 Uhr. Wir sprechen über die Kultur der Reparatur mit dem Reparateur, Physiker und Generaldirektor des Deutschen Museums in München, Professor Wolfgang Heckel, und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Was können und sollen wir reparieren? Rufen Sie uns an ab 19 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Tiefe Kluft zwischen Arm und Reich. Ist soziale Gerechtigkeit nur eine Utopie? Ein Feature von Ralf Gerstenberg.
Es gibt keine Gerechtigkeit, solange auch nur einem einzelnen Menschen in unserer Gesellschaft Unrecht widerfährt und wir nicht alles tun, um den Versuch zu unternehmen, dieses Unrecht zu beseitigen. Solange wir das nicht tun, gibt es keine Gerechtigkeit. Aber ich will, dass es Gerechtigkeit in unserem Lande gibt.
Zeit für mehr Gerechtigkeit. Mit diesem Slogan startete Martin Schulz seinen Wahlkampf bei der Bundestagswahl 2017. Gut anderthalb Jahre später ist Angela Merkel immer noch Kanzlerin und die SPD schwankt laut Umfragen zwischen 14% und 15%. Dabei sei der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit sogar größer als der nach individueller Freiheit, beteuert etwa der Leiter des Marktforschungsunternehmens Ipsos, Robert Grimm, nach Auswertung einer Studie, die zum 200. Geburtstag von Karl Marx durchgeführt wurde.
Die Kritik an den Auswüchsen der neoliberalen Marktwirtschaft ist groß.
Im Veranstaltungsraum der katholischen Pax Bank in der Berliner Chausseestraße wird das Publikum mit Handschlag begrüßt. Anlass ist eine Publikation des ehemaligen Generalsekretärs der Caritas, Georg Krämer. Deutschland ist gerechter, als wir meinen.
Einige Dinge, die diese Gerechtigkeitsfrage umtreiben, das ist die eindeutig größere Einkommensungleichheit, die wir im Vergleich zu den 80er Jahren hatten. Die steigenden Mieten sind durchaus ein Armutstreiber, auch in städtischen Ballungsräumen, die Ungleichheit der verfügbaren Einkommen nach der Bezahlung der Mietausgaben deutlich erhöht haben, gerade für das untere Fünftel. Also da gibt es auch durchaus reale Gründe für Unzufriedenheit in diesem Segment. Naja, Wohnraumpolitik ist lange vernachlässigt worden. Und natürlich gibt es auch das Phänomen der neidvolle Blick nach oben in Gehaltsexzesse.
Als eine Art Panikmacher, der mit seinem Gerede von einem Suppenküchensozialstaat und einer Amerikanisierung des Arbeitsmarktes den Niedergangsdiskurs befeuere, hat der Ex-Caritas-Chef Georg Krämer den Armutsforscher Christoph Budderwegge ausgemacht. Budderwegge:
Von 100 Menschen, denen eigentlich die Grundsicherung im Alter zustünde, weil ihre Rente so klein ist, dass sie davon nicht leben können, geht nur ein Drittel, also 33, nur hin zum Amt und beantragen diese Grundsicherung. Zwei Drittel tun das nicht. Es ist falsch zu glauben, Deutschland sei gerechter, als wir glauben. Nein, Deutschland ist ungerechter in Wirklichkeit, als alle denken.
Nach einer Statistik des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, von 2018 besitzen die 45 reichsten Haushalte in etwa so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Die reichsten 5% verfügen über mehr als die Hälfte. 1% besitzt über ein Drittel des Gesamtvermögens in Deutschland.
Man kann den gesellschaftlichen Zusammenhalt nur sichern, wenn man die sich vertiefende Kluft zwischen Arm und Reich eindämmt. Da braucht man dann die Wiedererhebung der Vermögenssteuer. Das wäre sicher ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Man müsste aber auch den Spitzensteuersatz erhöhen. Der ist 42% und für ganz wenige Hyperreiche 45%. Damals unter Helmut Kohl betrug er noch 53%.
Der Einfluss dieser Hyperreichen, wie Christoph Budderwegge sie nennt, auf die Politik sei der Grund, warum Vermögen und hohe Einkommen hierzulande äußerst moderat besteuert würden. So verzichte der Staat auf sehr viel Geld, meint der Armutsforscher. Geld, das der Infrastruktur, dem Bildungswesen und sozial Benachteiligten zugute käme.
Auch die Unternehmenssteuern müssten steigen. Warum die Körperschaftssteuer der großen Kapitalgesellschaften bei 15% liegt und unter Helmut Kohl waren es entweder 30% oder 45%, je nachdem, ob ein Konzern die Gewinne ausgeschüttet oder im Unternehmen behalten hat, das vermag ich gar nicht einzusehen. Da bin ich der Meinung, dass auch die großen Unternehmen, die riesige Gewinne machen, dass auf diese Gewinne entsprechend höhere Steuern erhoben werden müssten. Auch auf Kapitalerträge, wenn ich Unternehmensanteile beispielsweise erbe und daraus dann Dividendenzahlungen erfolgen jährlich, dann ist es eigentlich keine Leistung, die der Betreffende erbringt. Und warum soll der auf dieses leistungslose Einkommen nicht höhere Steuern zahlen als 25%, wie das gegenwärtig der Fall ist? Das vermag niemand einzusehen.
Forderungen nach einer Umverteilung von oben nach unten werden von Seiten der Wirtschaft stets mit dem Argument abgelehnt, dass dadurch die Vermögen deutscher Familienunternehmen unzumutbar belastet und Arbeitsplätze gefährdet würden.
Es mag der Fall sein bei einem Kleinstunternehmer, aber es soll ja auch große Freibeträge geben. Und bei einem großen Konzern, zum Teil gibt es Konzerne in Deutschland, die bestehen aus 700 Firmen, da weiß der Erbe überhaupt gar nicht, welche Firmen er da erbt. Und erst recht wird kaum einer dieser Firmen Insolvenz anmelden müssen, deshalb, weil der Erbe jetzt Erbschaftssteuer zahlt. Und wenn das der Fall wäre im Übrigen, dann könnte das Finanzamt ja auch Eigentumsanteile dieser Firmen übertragen auf den Staat. Der Staat könnte als stiller Teilhaber eintreten. Also das ist alles vorgeschoben.
Der Soziologe Heinz Bude hat die rot-grüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder zeitweise beraten.
Es gibt in der Tat 10% der Haushalte in Deutschland, in den mittleren Lagen der Gesellschaft, die in den letzten 20 Jahren erhebliche Haushaltsgewinne zu verzeichnet haben. Denen stehen 40% der Haushalte in vergleichbarer Lage gegenüber, in denen sich die Einkommen nur sehr moderat weiterentwickelt haben. Das ist ein Problem, in der Tat, für das Ungerechtigkeitsempfinden.
Als arm gilt in Deutschland, wer über weniger als 60% des mittleren Einkommens verfügt. Das waren 2018 je nach Erhebung zwischen 15,8 und 16,8% der Bevölkerung, also mindestens 13,7 Millionen Menschen. Das sei Höchststand seit der Wiedervereinigung, schreibt der Paritätische Gesamtverband in seinem jüngsten Armutsbericht, in dem es ebenfalls heißt:
Armutsentwicklung und Wirtschaftsentwicklung haben sich angesichts blendender Wirtschaftsdaten sichtlich entkoppelt. Das Gleiche gilt für die guten statistischen Ergebnisse auf dem Arbeitsmarkt. Der Anstieg der Armut erfolgt trotz abnehmender Arbeitslosenquote und trotz zunehmender Erwerbstätigenzahlen. Mit anderen Worten, die Armut ist hausgemacht. Wohlstand und Reichtum wachsen, doch wächst ebenso die Ungleichheit in diesem Lande.
Während der Armutsforscher Christoph Butterwegge soziale Ungerechtigkeit und den fehlenden politischen Willen, dagegen etwas zu unternehmen, als zentrale Ursachen für die Krise der Volksparteien und das Erstarken des rechten Randes sieht, warnt Ex-Caritas-Chef und Buchautor Georg Krämer davor, die Protestwählerschaft zu stärken, indem man den Wohlfahrtsstaat schlecht redet.
Wenn wir nicht berücksichtigen, dass wir auch politisch und sozial sensibler werden und natürlich in dieser Sensibilität auch Notlagen sehen, die wir vielleicht früher ignoriert haben. Wenn wir das nicht beachten, dann verzweifeln wir auch an einer Welt, die besser wird.
Also ich will Ihnen die Situation bei Müntefering erzählen, bei meinen Eltern. Meine Mutter war nie berufstätig. Das konnte ich auch nicht, weil es gab keinen Elektroherd, es gab keine Waschmaschine, es gab keine Heizung. Sie musste für das Vieh sorgen, sie musste in den Garten gehen und so, das war so. Nach den heutigen Rechnungen war die arm. Wenn man ihr das gesagt hätte, wäre die tief enttäuscht gewesen. Mein Vater war wütend. Die haben nämlich gelebt von der Rente meines Vaters. Das war normal. Heute in der Statistik würde sie als arm mitgezählt werden.
Möglicherweise geht es auch gar nicht allein um Gerechtigkeit, meint der Soziologe Heinz Bude, sondern um einen in Zeiten des Neoliberalismus etwas aus der Mode gekommenen Begriff. Solidarität.
Solidarität ist was anderes. Zu sagen, du hast Pech gehabt, hast vielleicht auch selber falsch gemacht, trotzdem helfen wir dir. Und diese Bereitschaft, trotzdem zu helfen, trotzdem Leuten etwas Gutes zukommen zu lassen, hat abgenommen. Weil die Leute sehr viel mehr fragen, was kostet denn das? Ich muss auch schwer arbeiten. Habe ich so viel in den letzten Jahren verdient? Nein. Jetzt kommen die und wollen auch noch was haben. Das ist ein hartes Gerechtigkeitsargument. Das ist kein Solidaritätsargument. Und das Solidaritätsargument schwindet in unserer Politik. Das ist das eigentliche Problem, das wir heute, was das Empfinden der Menschen betrifft, haben. Die meisten glauben, jeder muss für sich selber sorgen. Weil wir kriegen ja alle sowieso zu wenig. Ich kann jetzt nicht auch noch um andere mich kümmern. Und das, glaube ich, führt uns in keine gute Zukunft.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio. 13 Uhr. Die Nachrichten.
Das Wetter. Heute ist es meist sonnig und trocken, nur im Süden und Westen wolkiger mit Schauern und Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 34 Grad.
Deutschlandfunk Kultur. Länderreport.
Mit André Hatting, guten Tag. 1000 Jahre Geschichte auf 1000 Kilometer, das bietet die Straße der Romanik in Sachsen-Anhalt. Der Tourismusverband hat diese Straße der Romanik vor 25 Jahren ins Leben gerufen. Landeskorrespondent Christoph Richter.
Scheiblitz bei Freiburg, auf halber Strecke zwischen Weimar und Leipzig, 150 Einwohner. Das Besondere, die auf einem hohen Bergvorsprung thronende romanische Klosterkirche mit dem weithin sichtbaren Turm und dem vergoldeten Kreuz. Unten plätschert die sich vielfach windende Unstrut. Gegenüber sieht man das hochmittelalterliche Schloss Neuenburg aus dem späten 11. Jahrhundert. Ansonsten Streuobstwiesen, Weinberge und Wälder, wie auf einem Gemälde von Caspar David Friedrich, heute Teil der Themenstraße Romanik.
Ja, es ist so. Wenn die Führung stattfinden und wir treffen uns draußen mit den Besuchergruppen, ich sage immer, wir stehen hier oben auf dem Balkon von Freiburg und gucken hier in das Unstruttal.
Erzählt Hubert Skopin, einst Schlosser, jetzt Rentner. Gemeint ist nicht das badische Freiburg, sondern das mit Y geschriebene Freiburg im südlichen Sachsen-Anhalt.
Viele, die hier hochkommen, sagen dann, wenn man hier runterschaut, man guckt wie ins kleine Rheinland.
14 Verwegene, die sich heute Klosterbrüder nennen, haben die hochmittelalterliche Klosteranlage Scheiblitz 1985, also noch zu tiefsten DDR-Zeiten, in letzter Minute vor dem Verfall gerettet. Ansonsten würde man heute vor einem Ruinenberg stehen, sagen sie. Das Nonnenkloster des Benediktinerordens in Scheiblitz wurde Anfang des ersten Jahrtausends in den Jahren 1085 bis 1110 errichtet. Sie gilt als der älteste noch erhaltene Kirchenbau in der weiteren Umgebung, eine Gegend, die etwas vom Val de Loire und der Hochebene Kastiliens hat.
Ja, wir stehen zwar in den Heft von Straße der Romanik ziemlich weit hinten drin in Scheiblitz, aber man sollte in Scheiblitz anfangen. Man sollte hinten anfangen. Ja, um mir überhaupt ein Bild zu kriegen, was hier geleistet worden ist.
1993, also vor genau 25 Jahren, wurde die Sachsen-Anhaltische Straße der Romanik gegründet. Sie umfasst heute 88 Bauwerke an 73 Orten. Ein weltweit einzigartiges Freilichtmuseum des Mittelalters. Sie schlängelt sich 1000 Kilometer lang wie ein roter Faden durch Sachsen-Anhalt. 1000 Jahre europäische Geschichte, vom Kloster über Dorfkirchen, Burgen, Dome und Kaiserpfalzen, also Stützpunkte für die damaligen Herrscher.
Hier halten sich die Herrscher auf. Die kommen von Italien, sind am meisten dann hier, vor allem hier. Und wenn plötzlich diese Zeit endet, die Herrscher nicht mehr da sind, bedeutet das für die Region natürlich eine Art Konservierung. Und so sind diese alten Kirchen aus der Romanik, der Frühgotik hier noch erhalten geblieben. Und das ist, glaube ich, das Bemerkenswerte hier in der Region.
Matthias Ludwig ist Mediavist, Mittelalterforscher. Das Typische der Romanik sind die markanten Rundbögen, der altchristlich-römische Baustil aus der Zeit zwischen 900 und 1300, als Könige und Kaiser im mitteldeutschen Raum, dem damaligen sogenannten Grenzland, unzählige Klöster und Kirchen gegründet haben, als Basis für die Christianisierung der heidnisch-sächsischen, also der wilden Völker im Osten, jenseits der Elbe. Heute würde man sagen, jenseits der A9.
Diese Zeit und diese Epoche umfasst nicht etwa nur Bauwerke. Sie umfasst den Begriff der Kunst, Das sind besondere Formen der Malerei, die eben genau in dieser Zeit stattfinden, danach was Neues kommt. Es ist eine Frage der Bildung, der Architektur und auch der Bildhauerei.
Nach Angaben des Landes Sachsen-Anhalt besuchen jährlich etwa 1,6 Millionen Besucher die Straße der Romanik.
Diese Straßen erfüllen verschiedene Funktionen. Zum einen bringen sie bestimmte Regionen erstmal überhaupt auf die touristische Landkarte. Sie machen also Gebiete durch das Thema, was da verstärkt gezeigt wird, zunächst erstmal interessant. Damit fängt alles an.
Meint Axel Dreyer. Er ist Professor für Tourismusmanagement an der Hochschule Harz in Wernigerode und Gründungsdirektor des Instituts für Tourismusforschung.
Und gerade bei der Straße der Romanik spielt eine ganz entscheidende Rolle, dass diese Straße ja von Beginn an identitätsstiftend wirken sollte. Sie bildet ja so eine gefühlte Acht durch Sachsen-Anhalt, nimmt alle Regionen, weil es in allen Regionen romanische Bauwerke von Bedeutung gibt, nimmt alle Regionen mit.
Mit der Straße der Romanik könne sich Sachsen-Anhalt als Kulturreiseland etablieren, so Dreyer weiter. Aber auch als Land des Weins. Denn der Wein verbindet das jetzt mit dem Frühjahr. Denn mit der Romanik kam auch der Weinanbau ins Land. Jedes Kloster auf der Südroute der Straße der Romanik hatte seinen eigenen Weinberg. Großen Anteil daran hatten beispielsweise die Zisterzienser des Klosters Pforte, das auch an der Straße der Romanik liegt, heute Landesschule, früher Fürstenschule. Fichte, Klopstock und Schlegel sind hier zur Schule gegangen. In unmittelbarer Nähe hat sich der junge Winzer Matthias Hai niedergelassen und betreibt Weinanbau in extremer Steillage.
Er heißt Naumburger Steinmeister, also klingt schon steinig, ist es auch.
Hai arbeitet bei gleißender Sonne. Um zu wissen, wie es ist, muss der Reporter mit auf den Berg. Man keucht und schwitzt, aber wird mit einem einzigartigen Blick über das Saaletal, die mittelalterliche Kulturlandschaft der Romanik, belohnt. Burgen, Schlösser und Dome sind mit der Hand zu greifen, wie in einer Märklin-Modelleisenbahnlandschaft.
Das Faszinierende für mich überhaupt, mich mit dem Winzerberuf so anfreunden zu können, war es tatsächlich, dass es von Anfang an für mich eben nicht nur eine landwirtschaftliche Arbeit war, sondern das Bewusstsein, dass ich hier in einer 1000 Jahre alten Kulturlandschaft mir die Hände dreckig mache im Weinberg und Rebstöcke wieder aus Brombeergestüpp befreie. Und das ist ein unglaublich tolles Gefühl.
Das Ziel des 36-jährigen Winzers, die Gegend vom Geheimtipp unter Kennern zum Moselgebiet des Ostens zu machen. Ähnliches probiert Winzer Gerd Wölbling am Weischützer Nüssenberg bei Freiburg. An seinem Weingut entlang plätschert die idyllische Unstrut.
Hier der Birnbaum, Apfelbäume. Sie sehen den Fluss, sie sehen Felder, sie sehen Hügel, sie sehen Wälder und sie sehen auch Weinberge. Also es geht ineinander über. In den großen Weinbauregionen, wo teilweise Weinfelder herrschen, ist es bei uns nicht. Deswegen heißt es ja das Garten des Nordens. Die ganze Vielfalt ist hier irgendwo miteinander vereint.
Das Highlight der Straße der Romanik, der Naumburger Dom. Seit Anfang Juli UNESCO-Weltkulturerbe. 120.000 Besucher kommen jedes Jahr, die meisten wegen der Uta. Eine überlebensgroße Stifterfigur, die man auch die Mona Lisa des Mittelalters nennt. Makellos schön, ein unübertroffenes Paradebeispiel europäischer mittelalterlicher Bildhauerei, geschaffen von einem namenlosen Künstler. Oft vergessen wird jedoch die Krypta, der älteste Teil des Naumburger Doms. Wenn man die abgetretenen Stufen hinuntersteigt, fühlt man sich wie im Film Der Name der Rose. Kerzen erleuchten diffus das Kellergewölbe, versehen mit einem Kunstwerk von herausragender Bedeutung, einer romanischen Darstellung von Jesus am Kreuz.
Es ist ein sogenanntes Vierpunktkreuz, das heißt, die Füße sind parallel. Diese viel zu groß wirkenden Hände im Vergleich zum Rest, das ist typisch für die romanische Skulpturkunst. Er trägt keine Dornenkrone, er hat keine Wundmale. Er triumphiert über den Tod,
erklärt Kirsten Reichert, 36, Domführerin und Ethnologin.
Wirkt fast schon expressionistisch, würde wahrscheinlich einem Laien in einer modernen Ausstellung auf den ersten Blick auch nicht mal auffallen.
Doch Doch wer in den kleinen Städten und Dörfern Sachsen-Anhalts auf der Straße der Romanik unterwegs ist, stößt nicht selten auf das Problem, dass Gasthöfe und Restaurants wegen Mitarbeitermangels geschlossen sind oder gänzlich fehlen. Kleinere Pensionen wirken wie aus der Zeit gefallen, als ob man in den 70er Jahren Station macht. Einzige Verkehrssprache Deutsch. Internationales Flair existiert kaum. Auch das ist ein Aspekt der Straße der Romanik. Man wird in die aktuellen Probleme hineingeworfen. Abgehängte Regionen, leere Dörfer, Fachkräftemangel, Reste der alten DDR. Aber genau das macht eine Reise durch Sachsen-Anhalt natürlich auch hochinteressant. Eine Region der scharfen Kontraste, Widersprüche und Risse. Das Hier und Jetzt, es ist augenfällig. Doch sollte man sich davon nicht abschrecken lassen, sagt Touristiker Axel Dreyer und rät den Gastronomen vor Ort.
Mehr Einsatz regionaler Produkte. Ich wünsche mir auch noch mehr positiven Service, also das, was wir so als besondere Gastlichkeit bezeichnen würden. Mir fehlt in der Region ein größeres 4- bis 5-Sterne-Hotel.
Die Straße der Romanik ist Teil des europäischen Projekts Transromanica und steht für das romanische Erbe zwischen Ostsee und Mittelmeer, die Ursprünge des gegenwärtigen Europas. Als sich Kultur und Fortschritt über die Grenzen hinweg entwickelt haben